Wir feiern heute Pfingsten. Und weil wir heute Pfingsten feiern, habe ich uns auch einen Text ausgesucht, der uns zu Pfingsten hinführen soll. Das Werk Gottes durch seinen Geist, aber in einer Zeit, die ganz außergewöhnlich war. Und durch ein Gebet, welches ein Prophet gesprochen hat, und der Prophet heißt Jesaja, und er bittet in seinem Gebet um Erweckung, Erneuerung, Zurückführung. Der Heilige Geist wird nicht wörtlich erwähnt, und dennoch ist es er und sein Wirken, die dies ermögliche, auch im Alten Testament. Und um uns etwas an unseren Text, den ich uns gleich vorlesen werde, heranzuführen, möchte ich uns die allerersten Verse aus dem Propheten Jesaja vorlesen, weil wir hier eine Einführung bekommen. Und die brauchen wir ganz dringend, denn es ist nicht so einfach, sich hineinzufinden in die Zeit. Wo lebte der Jesaja und in was für einer Zeit lebte der Jesaja? Und damit wir das tun können, wollen wir die ersten Verse aus dem Propheten Jesaja lesen. Also ab Kapitel 1, Vers 1. Und wenn ich dann den ganzen Text vorgelesen habe, bevor ich bete, können wir dann auch wieder schließen. Aber jetzt lese ich uns das einfach mal vor. Jesaja 1 ab Vers 1. Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. In den Tagen Usias, Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda. Von der Zeit nehmen wir an, weil wir ja auch die Könige hier genannt bekommen haben, dass er von 740 vor Christus bis ca. 680 vor Christus regiert hat im Königreich Juda. Und jetzt hören wir etwas von seinen Lebensumständen und die Umstände, in denen er auch also seinen Dienst getan hat. Ab Vers 2, hört ihr Himmel und horche auf, o Erde. Denn der Herr hat gesprochen, ich habe Kinder großgezogen, er meint jetzt also das Volk Israel, ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt noch verbunden noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, Fremde fressen euer Land vor euren Augen und es ist verwüstet wie von Fremden verheert. Und nun unser Text, nachdem wir jetzt so ein klein wenig Einblick bekommen haben, unter welchen schwierigen Umständen der Jesaja lebte, wollen wir uns den Text, den wir uns heute Morgen ansehen wollen, aus dem 63. Kapitel auch noch anschauen. Und ich werde ihn uns vorlesen. Jesaja 63, 63, Vers 15 bis 19. Jesaja 63, die Verse 15 bis 19. Der Jesaja betet und er sagt Folgendes, mitten in diesen ganzen Nöten, die er erlebt hat und wo er auch seinen Dienst getan hat in dieser schwierigen Zeit. Blicke vom Himmel hernieder und sieh herab von dem Ort, wo deine Heiligkeit und Ehre wohnt. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht, das Auffallen deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit hält sich gegen mich zurück? Und doch bist du unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du aber, o Herr, bist unser Vater und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Herr, warum willst du uns abirren lassen von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte willen, wegen der Stämme deines Erbteils. Nur kurze Zeit hat ein heiliges Volk es in Besitz gehabt. Unsere Feinde haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals geherrscht hast, über die dein heiliger Name nicht ausgerufen wurde. Amen. Jetzt können wir die Fenster wieder schließen. Ich möchte am Anfang noch kurz mit uns still werden und beten. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir. Wenn wir diese Worte hören, ach, dann merken wir, wie der Jesaja unter so großen Spannungen leben musste. Nun ist der Jesaja spannungsfrei und schaut dein Angesicht und deine Herrlichkeit. Aber wir, Herr, leben inmitten von Spannungen in dieser Welt und erleben ganz ähnliche Umstände, wie Jesaja sie erlebt hat. Und aus diesem Grund kommen wir heute Morgen zu dir und bitte dich, hilf uns, dieses Wort, welches wir uns betrachten wollen, anzuschauen und lass es in unser Herz eingehen als dein Wort, dass es uns prüft, dass es uns läutert, dass es uns reinigt, dass es uns tröstet, dass es uns stärkt, dass es uns auch ermutigt, weiter voranzugehen. O Herr, wir brauchen diesen Trost und diese Ermutigung ganz besonders. Nun preise wir dich ganz herzlich darüber, dass wir uns in deine Hände legen dürfen und uns dir anbefehlen dürfen. Nimm uns an die Hand, gib Kraft, Herr, zum Reden wie auch zum Hören. In deine Hände legen wir uns. Amen. Amen. Man kann in diesem Text, den wir hier auch gelesen haben, richtig mitfühle, wie der Jesaja unter den Umständen in seiner Zeit gelitten hat. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals geherrscht hast. Er als ein Kind Gottes, als jemand, der den Herrn liebt, der sein Name heißt, der Herr rettet. muss erleben, wie der Herr in seiner Zeit das Nordreich in die Gefangenschaft führt und das Südreich, wo er König ist, angreifen lässt von dem Assyrer und Allianzen sich bilden. Das Nordreich verbündet sich mit dem Syrer und kämpft Auge gegen das Königreich Juda. Ach, was waren das für schreckliche Lebensumstände, für Tiefe, die er auch erleben musste, Schwierigkeiten, die er auch mitte hinein bis in das Haus Gottes vorgefunden hat. Das Heiligtum, heißt es, haben die Feinde zertreten. Aber nun lässt er nicht los. Und obwohl der Herr ihm bei seiner Berufung etwas erklärt hat von seinem Dienst, der ein Dienst auch des Gerichtes sein sollte, obwohl er dies auch wusste, der Herr hat ihm es erklärt und ihm gesagt, geh, sprich zu diesem Volk, Jesaja 6, Abvers 9, hört immerfort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht, mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz nicht zu Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich fragte, wie lange, Herr? Er antwortete, bis die Städte verwüstet liegen, sodass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Das waren Worte, die der Herr ihm als Auftrag mitgegeben hat. Aber er sagt jetzt nicht, wenn ich so einen Auftrag bekomme und so einen Dienst habe, gibt es keine Hoffnung. Dann muss ich auch nicht mehr beten. Dann muss ich auch gar nicht mehr den Herrn anrufen und muss gar nicht mehr appellieren an seine Gnade, an seine Liebe, an seine Macht. Dann kann ich es gerade so sein lassen. Ist das nicht manches Mal für uns in unserer Zeit so, dass wir sagen, wenn ich hineinschaue in die Welt, ich muss ja nur über meinen eigenen Rinnstein oder Randstein schauen, in die Nachbarschaft, am Arbeitsplatz zu dem Arbeitskollege. Wenn ich da hinschaue, dann vergeht es mir. Dann könnte ich ja auch gerade aufhören und müsste gar nicht mehr weiter überhaupt ein Zeugnis sein. Wenn ich, manchmal ist es so, dass es in der eigenen Familie auch Auseinandersetzungen, Kämpfe gibt, um einzelne in der Familie, die den Herrn noch nicht kennen. Oh, wie sehr kann uns das ganz besonders bedrücken und auch erlascht sein. Und wenn wir dann aber sagen würden, ach, es lohnt sich gar nicht mehr. Das Gericht ist beschlossen. Wir haben es ja selber gehört. Der Abfall kommt. Also, was bleibt uns anderes übrig, als dass wir uns reingeben? Hat der Jesaja nicht gemacht. Und wir wollen es auch nicht tun. Und wir wollen gerade an diesem Pfingstsonntag uns daran erinnern, wie nun auch so ein Gebet um Erneuerung, um Erweckung auch ausschauen kann. Das heißt, wir wollen mit dem Jesaja mitgehen, Wir wollen uns versuchen, in ihn hinein zu versetzen. Wir wollen versuchen, Anteil zu haben. Und dazu begleiten wir ihn und wollen einige Schritte tun. Der erste Schritt mit dem Jesaja, den wir da gehen, der führt uns hinein in seine Schilderung, wie es in dieser Zeit, wo er lebte, eben auch ausgeschaut hat. Und ich lese euch diesen 18. Vers noch einmal vor. Es ist die Rede von dem Erbteil, welches Gott ihnen ja als das verheißene Land gegeben hat. Nur kurze Zeit hat ein heiliges Volk es in Besitz gehabt, dieses Erbe. Unsere Feinde haben dein Heiligtum zertreten. Wisst ihr, es ist mir ganz besonders wichtig, den Ton hier auch uns zu erklären, den der Jesaja hier anschlägt in Bezug auf die Schilderung auch der Situation seines Landes, seines Volkes. Es ist nicht der Ton eines Menschen, der über dem allem steht und von oben herab blickt aus der Warte eines Richters. Mit anderen Worten, der nun quasi sagt, ach, wenn alle nur doch so rein wäre, wie ich auch rein bin. Das ist es nicht. Wir spüren in diesen Worten das Mitleid von dem Jesaja mit seinem Volk. Wir spüren die Schmerzen, die er empfindet für dieses Volk. Nur kurze Zeit hat dein heiliges Volk es in Besitz gehabt. Unsere Feinde haben dein Heiligtum zertreten. Wir können heute ganz leicht in eine Situation kommen, wo wir gerade als Christen, als Kinder Gottes, wie der Jesaja es auch war, uns also anderen gegenüber, die nun nicht genau so wie wir glauben, die vielleicht sogar liberal sind oder ganz weit von Gott entfernt sind, ja, dass wir uns gegenüber ihnen verhalten wie damals die Pharisäer im Neuen Testament. Was haben sie getan? Sie haben geschumpfen. Sie haben also ihr Gericht ausgesprochen über all die, die nicht so dachten wie sie. Aber sie sind an dem Kranken vorübergegangen, an dem, der verletzt dalag. Der Pharisäer, der Schriftgelehrte, nur der Samariter oder der Samaritaner, er hat dann eben sich dem Kranken angenommen. Wisst ihr, wie wichtig es ist, dass wir für die Menschen um uns herum nicht nur ein Urteil übrig haben, nicht nur den Kopf schütteln, nicht nur verurteilen oder kritisieren, sondern dass wir mit ihnen empfinden, mit ihnen leiden, für sie beten. Ob das nun Menschen sind, die den Herrn Jesus Christus noch gar nicht kennen, oder ob es auch Gemeinden sind, in Anführungszeichen, wo wir sagen, ach, die sind ja in unseren Augen gar nicht konservativ. Sie haben diese und jene ihr Lehre. Es ist nicht unser Auftrag, nun über sie mit dem Damoklesschwert quasi also kräftig reinzuschlagen und zu sagen, also wie schrecklich und wie schlimm. Wir müssen natürlich ein biblisches Urteil fällen, aber was vielmehr unser Auftrag ist, dass wir unser Licht leuchten lassen für sie, die Liebe des Herrn Jesus Christus ihnen vor Augen stellen. Ich darf euch ein Beispiel aus der Kirchengeschichte ganz kurz auch dazu sagen. August Hermann Francke. Manche von euch wissen, um wen es sich handelt. Jemand, den Gott ganz reich gebraucht hat in seinem Weinberg, wurde in Ulm eingeladen, dort im Ulmer Münster zu predigen. Und nun war der Pfarrer, der dort also verantwortlich war, jemand, der ihn vorher arg kritisiert hatte und arg ihm also Steine in den Weg gelegt hatte. Und es waren alle gespannt, was würde kommen, was würde kommen. Das wussten nun die Leute, die damals auch in die Kirche gingen. Was hat er getan? Er hat das Evangelium verkündigt. Und er hat es getan, so dass es auch für diesen Pfarrer ein Segen sein durfte. Bete für dieses Volk, in dem wir leben. Nicht schimpfe über dieses Volk. Wir sind ein Teil dieses Volkes. Jesaja spricht von wir. Wir gehören dazu. Wenn wir mit einem Finger zeigen, zeigen vier andere Finger auf uns zurück. Das ganz besonders braucht unser Land. Unsere Gebetsgemeinschaften werden leider nicht mehr. Sie werden nicht eifriger besucht. Aber das würde ganz besonders unsere Zeit brauchen. Knie, die sich beugen und sagen, Herr, du siehst, wie kurz die Zeit war, wo wir, sag ich's mal für uns Deutsche hier, wo wir seit der Reformation nun auch das Evangelium wirklich auch gehabt haben. Und nun aber ist es schon wieder vorüber und der Feind zertritt das Heiligtum. Habt ihr ein Anliegen für euren Ort, für das Land, in dem ihr lebt, für Baden-Württemberg? Ist das etwas, was uns auf dem Herzen liegt, dass wir dafür eifrig beten? Herr, sie habe dein Heiligtum zertreten. Ja, man kann sehr viel Bücher darüber schreiben, sehr viel darüber sagen und es muss auch gesagt werden, was alles schief läuft in der Gemeinde Jesu. Das ist vollkommen richtig, aber wenn doch nur genau so viel gebetet würde für die Gemeinde. Einer meiner Lehrer am Bibelseminar in Wuppertal, der um seines Glaubens willen in Dachau im KZ auch war einige Jahre. Wie oft haben wir ihn als Bibelschüler hören können, wenn er das in seinem Gebet gesagt hat, Herr, gedenke an deine Gemeinde, erbarme dich über deine Gemeinde. Wie sehr würden wir das brauchen können hier für den Hohelohe-Kreis, Kinder Gottes, die sich sammeln und sagen, oh, wir sehen, dass der Feind das Heiligtum zertreten hat. Wir sehen, dass es nur ganz kurze Zeit war, wo wir auch unser Erbteil in Besitz gehabt haben. Aber jetzt ist es ganz anders. Wir wollen beten, wir wollen ringen darum, dass der Herr wieder ganz neu hier Licht aufleuchten lässt. Ins Jagdstal hinein, mein Taubertal hinein, ne? Also diese ganze Region, wo auch Kinder vom Zeltlager herkommen und so weiter. Können wir da uns dazu aufraffen? Ist das etwas, wo der Herr uns unsere Herzen bewegen kann, wie er damals das Herz von dem Jesaja bewegen konnte? Es ist zu wenig einfach, ein Urteil zu sprechen und zu sagen, so sieht die Situation aus. Wo der Geist des Herrn Jesus Christus, der Heilige Geist, uns erfüllt, werden wir immer ins Gebet gehen. Es ist ein Geist des Flehens. Und das ist nun das, was er auch hier als Gebet vorbrachte. Aber ich muss weitergehen. Der Jesaja schildert nicht nur die Zeit. Der Jesaja macht etwas, was mit das Schwierigste ist, wenn man in solch einer Zeit lebt und durch solche Kämpfe geht und was auch für uns heute persönlich, jeder Einzelne für sich, aber auch für die Gemeinde das Schwierigste ist, nämlich er beugt sich. Der Jesaja beugt sich. Ich darf euch das vorlesen. Im zweiten Teil von dem Vers 15 heißt es, wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Das Auffallen deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit hält sich gegen, jetzt sagt er nicht wir, sondern also Mehrzahl, sondern Einzahl, gegen mich zurück. Was erklärt er damit? Herr, dein Eifer erfahre ich in meinem eigenen Leben nicht so, wie ich ihn gerne erfahren würde. Deine Macht, deine Stärke, ich würde noch viel mehr sie auch in meinem eigenen Leben haben. Und das Auffallen deiner Liebe, deine Barmherzigkeit, sie hält sich gegen mich zurück. Wisst ihr, das ist ein sich beugen. Er sagt ja nicht, Herr, du bist ungerecht und ich bin gerecht. Was du tust, ist völlig verkehrt. Ich bin doch der Heilige. Du müsstest mich doch segnen und müsstest mich ja auch immer umgeben mit all deiner Güte und mit all deiner Gnade. Nein, er sagt etwas ganz anderes, wenn er in der Gegenwart des Herrn sich auch befindet. Dann sagt er, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Jesaja 6, ne? Kennt ihr ja auch. Wehe mir. Nicht wehe den anderen, wehe mir. Darüber kann man hinweggehen. Ein Gebet um Erweckung und Belebung wird nie darüber hinweggehen. Mit anderen Worten, wenn der Herr Jesus Christus uns mit seinem Geist erfüllt, werden wir immer Menschen sein, die sagen, ach, wenn ich doch nur noch mehr von seiner Liebe erfahren könnte. Wenn ich doch nur noch mehr von diesem Eifer, den er hat, auch in meinem Leben spüren würde. Wenn ich doch nur noch mehr von dieser Macht erleben könnte, wenn ich jetzt auch mit ihm lebe oder für ihn auch anderen gegenüber dem Herrn diene. Aber es ist ein sich beugen. Oh Herr, mir fehlt es. Herr, ich bin nicht, was ich sein sollte. Mir fehlt es an deiner Liebe, mir fehlt es an deiner Kraft, mir fehlt es an deinem Eifer. Ein Grund, warum das Gericht der Corona-Krise über diese Welt gezogen ist, ein ganz entscheidender Grund war, dass der Herr seine Gemeinde beleben wollte. Dass er sie dazu bringen wollte, sich zu beugen und zu sagen, o Herr, der Feind hat das Heiligtum zertreten. Wir haben unser Erbe verloren. Wir freuen uns nicht mehr an dir so, wie es andere zum Teil getan haben oder wir vielleicht am Anfang unseres Lebens, als du uns errettet hast, es getan haben. Wir haben nicht mehr den gleichen Eifer, wenn es heißt, kommt, wir gehen zum Herrn, wir suchen ihn auf, so wie wir ihn früher gehabt haben. Wenn heute zu einer Gebetsgemeinschaft eingeladen wird, können wir durchaus auch sagen, nein, wir können es nicht. Wenn man das dem Herrn bringt, wenn man sich beugt, dann ist man auf dem Weg hin zur Erweckung. Wenn man aber so wie die Pharisäer weiter so stehen bleibt, ach, ich bin ein rechter Christ und mir fehlt nichts, dann ist es der Weg, der uns noch weiter wegbringt. Und wir werden immer unempfindsamer gegenüber dem Herrn und seinem Wort und seinem Geist. Wir werden immer mehr pharisäisch. Das heißt also, wir können nach außen hin sehr, sehr schön auch heilig uns darstellen, aber das Empfinden der Nähe Jesu Christi, das Jubeln über sein Heil, die Hingabe im Leben für ihn, ist nicht da. Wir können an dem Kranken, an dem Verletzten vorübergehen und wir suchen uns extra einen Weg, um an ihm vorbeizukommen. Was geht der mich an? Hat er doch selber Schuld, dass er in dieser Situation ist? Soll er schauen, wie er zurechtkommt? Ich kann mich nicht um ihn kümmern. Das geht nicht. Das hat der Herr Jesus also damals als Beispiel gesagt, nicht? Wo der eine kam und sagt, also ich weiß ja, dass ich den Herrn, meinen Gott, lieben soll und den Nächsten wie mich selbst, aber wie geht es überhaupt? Ja, hat er das ihm gesagt. Was ist das größte Problem bei mir in meinem Herzen, bei euch in eurem Herzen? Es ist unser Stolz. Es ist unser ich möchte mich jetzt mit Anführungszeichen, wenn man selber so sagen würde, ich möchte mich nicht beugen. Wenn ich zu dem Herrn Jesus komme in meinem Gebet, sage ich schöne Worte. Aber dass ich sage, kehre zurück oder jetzt das Auffallen deiner Liebe hält sich gegen mich zurück. Mensch, das wäre ja ein Bekenntnis, ein Schuldbekenntnis. Mache ich nicht. Herr, ich merke nichts von deiner Kraft in meinem Leben. Das sind meine Familienangehörige. Die merken nichts von deiner Kraft in meinem Leben. Die gehen einfach verloren. Und ich kann sie nicht erreichen. Ich kann sie nicht gewinnen. sich beuge, zuallererst sich selber zu beugen, zu sagen, Herr, so viel ist verloren gegangen in meinem eigenen geistlichen Leben. Ihr wisst es ja, immer wieder wurde es hier von dieser Kanzel, von mir und anderen auch im Jungerwachsenenkreis weitergegeben. Wenn ihr euch etwas Gutes tun wollt, lest die Tagebücher von Menschen, die vom Herrn gebraucht worden sind. Und dann gehe euch die Augen auf, wie sie darüber sich beklagen, wie sündig sie sind. Nicht, weil wir sie so sehr würden, wenn wir ihnen begegnen würden, wir würden sie eher als Menschen sehen und einschätzen, die für uns ein Vorbild sind. Aber sie sind in die Gegenwart des Herrn Jesus Christus getreten, wie der Jesaja, und haben erkannt, wehe mir, ich bin ein Sünder. Wehe mir. Sie haben sich gebeugt. Oh, dieses sich beuge, dieses sich beuge. Wie wichtig ist es für uns? Wir spüren deine Nähe nicht mehr. Wir sind auf keinem guten Weg. Ist es nicht ein Vorrecht, sich beugen zu dürfen vor dem Herrn? Ich will es mal mit anderen Worten versuchen zu sagen. Es ist nicht einfach nur so, dass ich mich dadurch demütige. Eine der Vorschriften im 3. Mose, Kapitel 16, Vers 29, am Versöhnungstag war, dass die Seele sich vor dem Herrn demütigen soll. Das ist für uns heute etwas, wo wir sagen, Moment mal, wir wollen feiern, fröhlich sein, genießen. Oh, der Versöhnungstag war der Tag, wo der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, also vorbildlich durch das Versöhnungsopfer, hat sterben müssen wegen meiner Sünde. Wegen meiner Sünde. Versteht ihr? Nicht ein Tag des, wie man es heute gern macht, wir feiern Jesus. Schrecklich. Das hat nichts mit dem biblischen Evangelium zu tun. Wenn ich ihn betrachte und ich sehe, wie seine Arme durchbohrt wurden wegen meiner Sünde, wie er die Dornenkrone hat tragen müssen, weil ich so ein elender Mensch bin. Wenn ich das sehe, dann geht es nicht darum, etwas zu feiern. Es geht darum, dass ich mich beuge vor ihm. O Herr, das hast du für mich tun müssen. Es gab für mich keinen anderen Weg, um Vergebung zu bekommen und Versöhnung zu haben. Dieses sich beugen, wie schwer fällt es uns. Aber es ist der Weg hin zur Erweckung. Herr, wir taugen nichts, wir sind nichts, wir unsere größte Anstrengungen, die wir unternehmen, um wirklich auch dir zu dienen, um dich zu suchen, um dein Wort zu lesen, um zu beten. Was sind sie mehr als, ja, sie sind eigentlich fast gar nichts. Wie viel Sünde haftet da noch daran? Wie viel Egoismus und Stolz und Hochmut haftet da noch daran? Es ist gut, das auch zu tun. Es ist nicht etwas Verkehrtes. Heute wird uns von christlicher Seite oft gesagt, das ist völlig verkehrt. Aber wenn ich die Bibel lese, sehe ich, nein, es ist nicht völlig verkehrt. Im Jakobusbrief, im 4. Kapitel, könnt ihr das für euch auch lesen, nur damit ich das auch mal vom Neuen Testament noch mal etwas untermauern kann. Jakobus im 4. Kapitel, da heißt es, ab Vers 7, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott und so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend. Heute wird uns oft gesagt in manche Veranstaltungen, fühlt eure Stärke. Oh,
Ihr seid so stark, ihr seid so herrlich, ihr seid so wunderbar. Wisst ihr, dass Tausende und Abertausende Christen auf diesen Betrug heute reinfallen? Sie kennen die Bibel hier gar nicht mehr. Sie wissen gar nicht mehr, was da steht. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Und dann wird uns gesagt, nee, du musst dich freuen, freuen, freuen. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Was wird heute gesagt? Du bist Geschöpf Gottes, göttlich. Du kannst regieren, du kannst herrschen, du kannst alles Mögliche. Gut, aber ich möchte das jetzt nicht zu weit ausführen. Ich wollte euch das nur einfach mal demonstrieren. Auch selbst beim Jesaja finden wir diesen Gedanke im Kapitel 66, den Vers 2, denn dies alles hat meine Hand gemacht. Da ist der Himmel und die Erde und alles gemeint. Und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, Jesaja 66, Vers 2, ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Das brauchen wir. Und das haben wir nicht von uns aus selbst. Das ist nicht etwas, was so wachsen kann, wenn wir einfach so unseren Weg gehen. Das ist etwas, was in der Gegenwart Jesu Christi, in der Gegenwart mit dem himmlischen Vater wächst. Da wächst es. Wenn der Herr einmal uns wirklich durch sein Wort und durch seinen Geist begegnet, dann zittern wir auch vor ihm. Dann ist alle Selbstsicherheit vorüber. Aller Hochmut und aller Stolz wird zerbrochen. Und das braucht die Gemeinde heute ganz besonders. Sich beuge. Aber nun, ich möchte weiter vorangehen und noch das nächste hier uns auf jeden Fall, jetzt kommen wir so langsam wieder aus der Tiefe heraus in die Höhe, weitergeben. Also der Jesaja, er betet, er ist unter große Nöte und Schwierigkeiten und Spannungen, aber nun bekennt er seinen Glauben. Und wie er ihn bekennt, finde ich wunderschön. Wir wollen es miteinander lesen. Und da heißt es, Mitte aus dieser Not heraus, nicht, wo er sagt, also deine Liebe und deine Barmherzigkeit hält sich gegen mich zurück, erklärt er dann Vers 16. Und doch, dieses und doch, das ist etwas, wo er sagt, aber das eine weiß ich. Egal wie es in meinem Leben ausschaut, egal wie schwierig es ist, egal wie zerbrochen mein Herz auch ist, egal wie sehr ich auch leide. Das eine, das weiß ich. Und doch bist du unser Vater. Denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du aber, o Herr, bist unser Vater und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Das ist zum allerersten Mal Abkehr, wo er sagt, also damit bekennt er seinen Glaube. Er sagt, ich vertraue nicht auf den Abraham. Das haben im Neuen Testament die Pharisäer so ein bisschen, da haben sie sich gerühmt, Abraham ist unser Vater, nicht? Also so. Und jetzt sagte Jesaja, ich vertraue nicht auf Menschen. Das ist eine Lektion, die der Herr uns das ganze Leben über beibringen muss. Wo wir uns nicht leichter mit tun, aber biblischer Glaube, Glaube, der durch den Heiligen Geist auch entstanden ist, echte Wiedergeburt, lernt, sich ganz und gar vom Menschen in dem Sinn abzuwenden, dass man Hoffnung auf Menschen setzt. Wir können von Menschen gar nichts erwarten. Sie haben keine Macht und keine Fähigkeit, uns zu retten, uns zu segnen, uns beizustehen, egal wie es auch immer manchmal erscheinen mag. Ja, soll er ihnen nicht also mehr Beachtung schenken, als auch richtig und gut von der Bibel her ist, sie zu lieben, den Nächsten wie sich selbst ist gut, aber die Hoffnung auf Menschen zu setzen, das verleiht uns dazu, manches Mal völlig falsche Wege zu gehen. Und das sagt jetzt hier der Jesaja, er sagt, also Abraham weiß nichts von uns. Was kann er jetzt uns helfen? Er ist doch jetzt gar nicht mehr da. Was kann mir denn ein Mensch helfen? Kann er mich versöhnen mit dem himmlischen Vater? Kann er mein Leben wirklich auch quasi, also mir leiten und führen, dass ich da den rechten Weg finden kann? Nicht auf Menschen sich verlassen, das ist echter Glaube. Aber nun, das Wunderschöne, wie er es erklärt, du bist doch unser Vater. Wisst ihr, dass er hier wie jemand redet, der dem himmlischen Vater ins Angesicht schaut und sagt, ach, ich bin ein Kind und ich verstehe gar nicht, was passiert. Ich möchte nicht mit dem Jesaja tauschen. Wisst ihr, wenn man so das auch liest, was er erleben musste, Jerusalem umzingelt vom also Assyrer. Ich möchte nicht mit dem Jesaja tauschen, wenn man so auch mitbekommt, was er im Volk alles an Abfall erlebt hat. Und doch steht er da wie ein Kind und sagt zu seinem Herrn, du bist mein Vater, unser Vater. Und damit erklärt er jetzt, ich brauche dich, so wie ein Kind den Vater braucht. Ist das nicht wunderschön, dass wir als Kinder Gottes so den Herrn Jesus Christus und durch ihn den himmlischen Vater aufsuchen können? Dass wir nie eigentlich so sein müssen, dass wir sagen, ach, ich habe alles im Griff. Ein Kind hat gar nichts im Griff. Ein Kind lebt immer von der Fürsorge der Eltern. Und so auch ein Kind Gottes. Wir haben gar nichts im Griff. Wir haben nicht den heutigen Tag im Griff. Wir haben nicht den morgigen Tag im Griff. Wir haben überhaupt nichts im Griff. Aber wir haben einen Vater im Himmel, der alles in seiner Hand hält. Und jetzt darf ich ganz kindlich ihm die Sache, bist du nicht unser Vater? Schau, mir fällt alles aus der Hand. Schau, mir gelingt gar nichts. Schau, ich gehe einen Schritt und dann wieder zwei zurück. Schau, mein Glaube lässt nach. Meine Zuversicht schwindet. Meine Hoffnung, sie ist fast versiegt. O Herr, unser Vater, hab Erbarmen. Das ist es, was er hier macht. Er ist Kind. Ich möchte viel mehr ein Kind sein in den Händen von dem Herrn Jesus als ja, irgendjemand, der vielleicht etwas darstellt, was er gar nicht ist. Es soll mir ausreichen, ganz einfach bei ihm sein zu dürfen. Mit ihm gehen zu dürfen, von ihm ernährt zu werden, in seinem Licht zu leben, seine Liebe zu genießen, seine Gnade jeden Tag neu zu erfahren. Ich weiß nicht, was morgen sein wird. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Aber ich weiß, dass mein Herr mit dem heute und mit dem Morgen umgehen wird für mich. Vater, kindlicher werde, ach, dass wir im Glaube da noch viel kindlicher werden können. Nicht nur dieses, du bist unser Vater, sondern du bist unser Erlöser von Ewigkeit her. Das ist auch wieder so, eigentlich so richtig kindlich. Erlöser. Der Held braucht keinen Erlöser. Wisst ihr, der Held erlöst sich selbst. Der Held schafft alles selbst. Der Held hat für alles genügend eigene Kraft. Aber ein Christ weiß, dass er gar keine Kraft hat. Dass der Herr jederzeit alle Kraft, die er hat, ihm nehmen kann und ihn ganz schwach sein lassen kann. Ein Christ weiß, dass er nur von einer Quelle leben kann. Und das ist die Quelle, die vom Kreuz her fließt. Es ist die Quelle, die durch das vergossene Blut Jesu Christi all mein Schade hinwegnimmt und mich immer wieder neu stärkt. Du bist mein Erlöser. Das meint er ernst. Der Jesaja litt entsetzlich unter dieser Zeit, in der er lebte und dem Dienst, den der Herr ihm gegeben hat. Gericht zu verkündigen und Gericht zu bewirken. Wir leiden unter dieser Zeit, in der wir uns befinden. Wir sehen, was auf uns zukommt von den ganzen politischen Entwicklungen, wie in Europa und in Deutschland viel mehr auch die Richtung gegen Gott, gegen das Wort Gottes, gegen das Christentum sich bewegt. Wir sind darüber verzweifelt manchmal, wir haben Angst, wir wissen ja gar nicht, wie soll das denn weitergehen. Vielleicht sind wir jetzt schon ein bisschen älter, aber was machen unsere Kinder und unsere Enkelkinder? Wie können sie denn leben in so einem Land und in so einem Volk? Es könnte einem der Atem nehmen, dass man gar nicht mehr richtig überhaupt leben kann. Aber da ist ein Erlöser. Du bist unser Erlöser von Ewigkeit her. Da packt er im Glaube den Herrn und er greift ihn als lebendigen Gott. Ewig, ein ewiger Erlöser ohne Anfang, ohne Ende, der über allem steht. Das muss ich immer wieder für mich mir anschauen. Da ist einer. Der Mensch geworden ist für mich der Sohn Gottes, der ohne Anfang und ohne Ende ist. Der auf seinem Thron sitzt und der alles regiert. Und der mich fortwährend erlösen wird. Deswegen erspart er mir nicht körperliche oder seelische Schwäche. Aber mitten in dieser körperlichen und seelischen Schwäche erlöst er mich. In der Beziehung von dem John Newton und William Cowper war es so, dass der John Newton als Prediger dem William Cowper, dem Liederdichter, immer wieder beistand. God moves in a mysterious way. Das ist eines von diesen ganz großen Liedern, die William Cowper gedichtet hat. Ein Christ, ein Kind Gottes, welches den Herrn liebte, aber jemand, der seelisch krank war und immer wieder in die Psychiatrie kam. Der Herr hat es ihm nicht erspart, aber der Herr hat ihn rettet. Und jetzt schaut er auf sein Angesicht. Wunderschöne Lieder hat er gedichtet. Der Herr
Er ist es. Er ist unser ewiger Erlöser. Da ich nun schon so weit fortgeschritten bin, möchte ich meinen letzten Punkt etwas reduzieren. Aber ein Teil davon, das Anliegen des Jesaja, das muss ich euch doch einfach auch so noch mit auf den Weg geben. Was er hier als Anliegen also nennt, darf ich euch nochmal den 15. Vers vorlesen. Blicke vom Himmel hernieder und sieh herab von dem Ort, wo deine Heiligkeit und Ehre wohnt. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Das Aufwallen deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit hält sich gegen mich zurück. Ich habe gesagt, dass es sich hier um so etwas wie eine Beugung handelt. Das ist sicher genau das, was auch er hier tut. Er bekennt es. Herr, du hast dich von mir entfernt. Ich empfinde immer deine Nähe. Aber es ist ja auch ein sich ausstrecken nach ihm hin. Ein Gebet, wo er persönlich so auch an ihn richtet. Ein Anliegen, was er ihm genau so bringt. Das ist das, was im Neuen Testament der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern, sie sollen ihn drängen, so wie die Witwe den Richter gedrängt hat, schaffe mir Recht. Das ist ein Drängen, ein drängendes Gebet, ein dringliches Gebet. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir noch viel mehr auch in unserem Gebet lernen sollten, dass wir sagen, Herr, wo bist du? Herr, du bist so weit von mir weg. Warum bist du nicht näher bei mir? Warum erlebe ich deine Liebe nicht viel inniglicher? Warum erfahre ich in meinem Leben, in meinem Zeugnis, in meinem Dienst nicht deine Macht? Warum kann ich kein Menschenfischer sein? Das ist Gebet. Und das ist nun ein Gebet, welches dieses Formelle vollkommen verlässt. So ein Gebet werdet ihr nie, wenn ihr irgendwo also jetzt hingeht, wo Gebete vorgelesen werdet ihr nie hören. Das ist ein Gebet, welches aus dieser Not herausgesprochen wird und sagt, eigentlich weiß ich doch ganz genau, dass mein Herr solchen Herr ist, der Macht hat zu retten, der eine wunderbare, große, kräftige Liebe und Gnade und Barmherzigkeit hat. Aber ich empfinde es nicht. Ich erfahre es nicht. Und es lässt mir keine Ruhe. Und deswegen höre ich nicht auf, ich höre nicht auf, ihm das zu bringen. Herr, wo bist du? Kennt ihr die Stelle im 2. Königsbuch, als der Elisa, nachdem der Elia in den Himmel gefahren ist, den Mantel von dem Elia in die Hände nimmt und dann quasi also an dem Fluss steht und dann macht er etwas, da würde wir jetzt so quasi sagen, warum tut er das denn eigentlich? Warum macht er das denn? 2. Könige 2, Vers 12, ab Vers 13 lese ich das mal vor. Und er hob den Mantel des Elia auf, der von diesem herabgefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug damit das Wasser und sprach, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Wo ist er? Das war ja keine... Wisst ihr, das war ja keine Frage, wo er sagt, also ich weiß ja gar nicht, ob ich an ihn glauben kann. Sondern hier steht ein junger Prophet, der nun in die Fußstapfen des alten Propheten, der in den Himmel geführt wurde, gebracht wird und der nun seine ersten Schritte, also selbstständige Schritte, sagen wir es mal so, im Glauben geht. Wo bist du? Das ist herausfordernd.
Aber im Glauben, nicht unverschämt, versteht ihr? Deswegen ist er eben auch dann vom Herrn hier belohnt worden. Und als er so das Wasser schlug, teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Oh ja, das ist etwas, was ganz viel Kraft braucht. Was ganz viel kostet, sich wirklich so im Herrn zu öffnen und dieses Ringen mit dem Herrn auch, ja, es in Angriff zu nehmen. Ich lass dich nicht, es sei denn, dass du mich segnest. Jakob, bevor er dann also dem Esau auch begegnet ist, oh, da ist der Herr ihm begegnet und der Herr rang mit ihm. Und der Jakob hat gemerkt, es ist der Herr, ich lass dich nicht. Ich lass dich nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir viel zu schnell den Herrn lassen. Wir ringen nicht. Oh, das ist das, was wir hier sehen. Das ist das, was wir hier quasi auch wahrnehmen. Dieses Dringen, dieses Drängen, dieses im guten Sinn den Herrn auch festhalten. Herr, wo bist du? Wo bist du? Wo ist deine Liebe? Das Aufwallen deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit hält sich gegen mich zurück. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Wissen wir nicht, dass der Herr durch sein Wort in der Lage ist, Aufbrüche zu schenken, dass Menschen zu uns kommen und sagen, wie kann ich den Herrn Jesus kennenlernen? Dass Menschen in das Haus Gottes kommen, so wie es über Jahrhunderte und Jahrtausende geschehen ist. In der Apostelgeschichte lesen wir es, dass genau dies, die Ausgießung des Heiligen Geistes in seiner Fülle, es bewirkt hat, dass Tausende und Abertausende gekommen sind. Warum? Sie haben das Geräusch gehört. Oh, sie haben Gottes Wirken wahrgenommen. Sie wusste ja gar nicht, was geschehen war. Aber an diesem Tag soll der 3000 errettet werden, zur Gemeinde hinzugetan werden. Haben wir damit abgehakt? Sagen wir, ach, sowas dürfen wir nie wieder erwarten. Oder ringen wir? Ringen wir? Ringen wir um unsere Kinder, ringen wir um unsere Familienangehörige, ringen wir um die, die wir lieb haben, die der Herr uns aufs Herz gelegt hat. Ringen wir um unser eigenes geistliches Leben. Herr, ich habe heute in der Bibel gelesen, aber es ist, als würde es ganz weit entfernt gewesen sein. Du warst ganz weit weg. Wir sagen es ihm leider nicht so. Wir empfinden es manchmal so, vielleicht auch häufiger, aber wir sagen es ihm nicht so. Herr, wo bist du? Ich muss dich sehen, ich muss dich hören, ich muss deine Gnade, deine Liebe, deine Kraft, deine Barmherzigkeit erkennen. Mein Wille soll dadurch verändert werden, aber ich möchte es auch gerne empfinden. Verstand, Wille und Gefühl, das ist der ganze Mensch und so soll er auch vom Herrn im Herzen bewegt werden. Nun, Jesaja hat dieses Gebet gesprochen und der Herr hat es auch beantwortet. Der Herr hat ihm einen herrlichen Ausblick gegeben, Jesaja 40 bis 66, über sein Wirken. Was ist unser Ausblick? Hier bin ich am Ende meiner Predigt angekommen. Was ist unser Ausblick? Was ist dein Ausblick für dich? Je älter ich werde, umso schwieriger wird das Leben. Anfechtungen, körperliche, seelische Nöte. Was ist mein Ausblick? Erwarte ich überhaupt noch etwas? Das ficht einen ja an. Euch wird es ja auch anfechten. Und wenn ich dann meine ganze Sinne und meine Augen wegnehmen kann von mir und meinem Ergehe und dem, was ich in diesem Leben und in dieser Welt sehe, und mich ihm zuwende, so wie der Jesaja es getan hat. Wenn ich das nicht kann, dann gibt es für mich keine Hoffnung, keine Freude, keine Zuversicht. Was braucht die Welt mehr als Kinder Gottes, die genau dies haben, die das Licht Jesu Christi vor ihren Augen aufleuchten lassen. Und damit erkläre, da ist Hoffnung, da ist Freude, da ist Licht, da ist Frucht, da ist Segen, da ist Liebe, da gibt es einen Weg, da gibt es eine Heimat, da ist all das im Überfluss da. Nun, wie sehr braucht unsere Zeit genau dies Gebet, ein Ringen mit dem Herrn, ein Erkennen, was die Umstände sind, ein sich Beugen, ein Bekennen, ganz kindlich des eigenen Vertrauens zum Herrn, aber auch ein Schildern der Anliegen in ganz großer Offenheit. Das ist wichtig. Möge der Herr uns dazu helfen. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr, wir danken dir für dein Wort. Es ist eigentlich wie eine Lampe, die 400 oder 1000 Watt hat, und doch weißt du ja auch, Herr, dass wir mit unserem eigenen Vermögen noch gar nicht so immer alles wahrnehmen können. Wir sind wie die Jünger auf dem Berg der Verherrlichung, während du dich verherrlichst, schlafen wir ein. Und doch haben die Jünger aus dem Berg der Verherrlichung, als sie wieder in die Ebene kamen, viel mitnehmen dürfen. Und später hatte Petrus im Petrusbrief es erzählt und erklärt, was ihm als Frucht aufgegangen ist, aus dieser Begegnung mit dir. Das ist das große Wunder, dass du in ganz schwache Menschen ganz Großes bewirken kannst. Wir sind solche schwache Menschen. Ach ja, es ist so erstaunlich, dass du uns lieb haben kannst und dass du uns nicht loslässt, dass du uns erlösen wirst in alle Ewigkeit. Dafür wollen wir dir ganz besonders danken. Aber Herr, wir haben einen Auftrag und du weißt, dass uns dieser Auftrag schwerfällt. Wir haben nicht den Geist des Flehens, wie wir ihn haben sollten. Wir suchen nicht dein Angesicht, wie wir es suchen sollten. O, vergib uns, Herr. Wir beugen uns nicht vor dir, wie wir uns beugen sollten. Ach, schenke es uns, dass wir es tun können. Gib uns doch noch einmal eine Zeit deines Naheseins, deines Aufbrechens, deines Segens, deiner Rettung, deiner Gnade und deiner Liebe. O, wir bitten dies ganz herzlich für unsere Familienangehörige, die dich noch nicht kennen, für unsere Nachbarn, für die Arbeitskollegen, die dich noch nicht kennen, ja, für die Menschen, die auch uns begegne und die du uns über den Weg laufen lässt. Herr, mach uns zu Menschenfischern. Amen.